Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, möchte ich dich direkt darauf aufmerksam machen, dass du dich jetzt gerade und noch bis zum 11. Oktober wieder für meinen Feminist Motherhood Circle anmelden kannst. Der Circle geht in die dritte Runde und das ist mein 10-Monats-Programm für alle Frauen, die sich mit der kollektiven und der individuellen Prägung ihrer Mutterschaft beschäftigen wollen, weil sie ihren eigenen Weg mit mehr Selbstbestimmung, Klarheit und Leichtigkeit gehen möchten. Und noch bis zum 3. Oktober gilt der Early Bird Preis. Der Link ist in den Shownotes und ich freue mich, wenn ich dich im Circle dann begrüßen darf. Und ja, wenn du dich für die Themen dieses Podcasts interessierst, dann ist der Feminist Motherhood Circle sehr wahrscheinlich für dich interessant. Ja, und ich freue mich umso mehr, dass ich heute eine Interviewfolge mit dir teilen darf, in der ich mit meiner Gästin über das Thema Resilienz gesprochen habe. Dafür habe ich Kathi Schmidt eingeladen. Die ist Resilienz-Coachin und Mutter von zwei Kindern. Und Kathi hat nach ihrem eigenen Burnout zusammen mit ihrer Co-Gründerin Olivia das Glücksheldin-Programm entwickelt, in dem es darum geht, Schritt für Schritt die eigene seelische Widerstandskraft aufzubauen, um eben langfristig im Alltag gestärkter zu sein. Und du erfährst nicht nur, was Resilienz genau ist, sondern auch, was du konkret tun kannst, um dich selbst eben zu stärken. Ja, und bevor es jetzt wirklich losgeht, noch der Hinweis, dass diese Folge unterstützt wird von Love Every. Love Every stellt Spielzeug her, das an die jeweilige Entwicklungsstufe oder Phase deines Kindes angepasst ist und das bedeutet, dass die Chancen sehr hoch sind, dass dein Kind genau mit diesem Spielzeug sehr gerne spielt und viel anfangen kann und eben nicht diese 100 Millionen Sachen braucht, die ja am Ende auch gar nicht benutzt werden und irgendwie immer nur rumliegen und die man wieder aufräumen muss und so weiter und so fort. Auch dazu ist der Link in den Shownotes und jetzt viel Freude mit der neuen Folge. Liebe Kathi, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und wir über das wichtige Thema Resilienz sprechen. Willkommen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Mich würde natürlich als allererstes mal interessieren, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist. Das ist ja ein großes Themenfeld eigentlich auch. Und irgendwann gab es ja wahrscheinlich mal einen Punkt, wo du angefangen hast, dich dafür zu interessieren. Ja, magst du davon ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so einen Zeitpunkt in meinem Leben rausgreifen würde, dann würde ich diesen hier nehmen, den beschreibe ich jetzt mal. Es war schon einige Jahre her, wahrscheinlich jetzt so 5, 6 Jahre schon her. Ich kam von der Arbeit, ich war damals noch angestellt, tätig in Teilzeit als Führungskraft mit viel Verantwortung. Meine Kinder waren noch kleiner, also die waren damals noch im Vorschulalter. Das heißt, jede Mama weiß dann auch, okay, da war auch noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich kam eines Tages von der Arbeit nach Hause. Das war auch ein langer Arbeitstag, ein Teamtag tatsächlich mit meinem Team, kann ich mich noch erinnern. Und dann kam ich nach Hause und mir war das gar nicht so klar, weil ich war dann allein, weil mein Mann damals mit den Kindern irgendwie noch weg war oder noch irgendwie rausgegangen ist. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich kam so rein und wir haben dann am Eingang so eine kleine Schublade, wo ich mein Handy laden kann. Und ich habe so mein Handy rausgenommen, habe das eingesteckt und habe auf einmal gemerkt, ich habe nicht mehr richtig gesehen, ich habe nicht mehr richtig gehört, ich habe nicht mehr irgendwie so richtig meine Umwelt wahrgenommen. Ich war wie in so einem Tunnel und mein einziger Gedanke damals war, okay, so geht's nicht mehr weiter, es geht nicht mehr. Und man muss sagen, dieser kleinen Sequenz, und ich bin dann wirklich, also vielleicht auch noch, um das zu anders zu sagen, wirklich wie zusammengebrochen. Ich glaube auch im Nachhinein, das war gerade, weil ich allein war in dem Moment. Mhm. Wären jetzt die Kinder und alles da gewesen, und dann hätte ich halt einfach weiter gemacht. Und da ich aber diesen Moment, diese Stunde hatte, wo ich allein war, habe ich so realisiert, okay, also so, wie du das bisher machst, so geht's nicht mehr. Mhm. Und dem vorangegangen waren natürlich viele, viele Jahre, das muss man dazu sagen, das war so das Tüpfelchen auf dem I, viele, viele Jahre der Überforderung, der Überlastung, immer wieder über meine eigenen Grenzen zu gehen, mhm. immer wieder zu ignorieren, dass mein Körper mir eigentlich entgegenbrüllt, hör mal auf, mach mal eine Pause, immer wieder weiterzumachen. Also wie so der typische ne, Hamster in seinem Hamsterrädchen, immer, mhm. immer weiter zu rennen, damit sich das Rädchen auch ja weiter dreht. Und dann war eben mein Punkt, wo ich gemerkt habe, also ganz klar diese Stimme im Kopf, so geht's nicht mehr. Und dann ist sozusagen diese ganze Maschinerie angelaufen, kann man sagen. Also ich habe mich dann erstmal in der Arbeit auch krank gemeldet, weil ich gemerkt habe, es ging wirklich nichts mehr. Mhm. Also es war nicht mehr so, dass ich sagen konnte, naja gut, dann gehe ich jetzt halt nochmal die Woche zur Arbeit oder so. Es ging einfach nicht mehr. Habe dann überlegt, wochenlang, was machst du denn jetzt? Was ist das für ein Zustand? Habe mir Hilfe gesucht, habe mir Ärzte gesucht, habe mir eine Therapeutin gesucht. Das kam dann so alles mit den Wochen, mit den Monaten. Und ich habe dann tatsächlich, ich hatte Gott sei Dank einen ganz tollen Chef damals, mit dem ich dann auch irgendwann, als es mir selber so halbwegs klar war, was mit mir los mhm. ist, auch relativ offen gesprochen und habe ihm auch gesagt, ich bin in einem Burnout, ich bin in einer Erschöpfungsdepression, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und habe dann nochmal eine Elternzeit genommen, tatsächlich. Mhm. Also ich bin nochmal, weil meine Kinder eben noch in dem Alter waren, ging das nochmal, ich glaube, 7 Monate in der Elternzeit gegangen und habe einfach, ich sag immer so, gar nichts gemacht. Das stimmt natürlich nicht, denn ich habe ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Und meine Tage sahen aber ganz viel so aus, dass ich vormittags ganz viel im Wald rumgelaufen bin. Das war so meine Rettung, so ein Stück weit, der Wald. Mhm. Und ganz viel mit einer Freundin auch spazieren gegangen bin, die damals auch Gott sei Dank viel Zeit hatte. Therapie gemacht habe, mich selber mit ganz, ganz vielen Themen beschäftigt habe in Bezug auf mich selber und mich gefragt habe, warum ist das jetzt eigentlich so gekommen? Was will ich eigentlich in meinem Leben? Was will ich eigentlich wirklich? Und in dieser ganzen Zeit bin ich eben irgendwann auf das Thema Resilienz gestoßen. Habe damals auch schon ganz viel mit Olivia gesprochen, jetzt meine Geschäftspartnerin. Mhm. Wir waren schon damals auch schon Freundinnen und haben uns eh ganz, ganz viel so zum Mutterdasein ausgetauscht. Und dann ist eben irgendwann diese Idee geboren, dass wir gesagt haben, okay, also irgendwie, es geht ja nicht nur mir so. Olivia hatte ganz ähnliche Themen auch zu der Zeit. Es geht nicht nur uns beiden so, es geht ja ganz, ganz vielen Müttern so. Mhm. Und irgendwas müssen wir doch da machen. Mhm. Und daraus ist dann eben mein Interesse an dem Thema Resilienz geboren und dann auch letztendlich Glücksheldin entstanden. Mhm. Also das ist so, jetzt habe ich relativ viel erzählt, aber ja, das ist so die Geschichte dazu.
Ja. Mhm. Ja, das heißt, diese persönliche Erfahrung hat dich zu dem Thema gebracht. Mhm. Magst du einmal nochmal erklären, was Resilienz überhaupt ist mhm. oder bedeutet?
Gerne. Also damals, aus damaliger Sicht, war es für mich so ein, wenn man sich so eine Waage vorstellt und auf der einen Seite der Waage so diesen ganzen Stress und Druck und auch gesellschaftliche Themen, die einen in irgendwas reinzwingen und das man vielleicht gar nicht rein will. Und auf der anderen Seite der Waage war dann irgendwann für mich so dieses Thema Resilienz. So dieses, ich habe selber Möglichkeiten, dann einen Ausgleich für mich zu schaffen. Mhm. Und aus heutiger Sicht beschreibe ich das gerne so als das Immunsystem unserer Seele. Das ist für mich so ein ganz passender Begriff, mhm. weil wir kennen ja alle so das Immunsystem im Körper. Keine Ahnung, wir müssen Vitamine zu uns nehmen und wir müssen gut essen und uns bewegen und so weiter und schauen, dass wir halt gesund bleiben. Und was viele vergessen darüber, ist eben dieses Immunsystem der Seele, das es ja auch gibt. Und das ist für mich die Resilienz, also dieses Immunsystem gut aufzubauen und auch zu schauen, wie kann ich mit Krisen, die vielleicht schon passiert sind, umgehen, die vielleicht gerade in meinem Leben passieren, und es müssen keine riesigen Krisen sein. Für mich sind es auch so die, die Krisen des Alltags, die kleinen Krisen, die wir so jeden Tag als Mütter haben. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich auch darauf vorbereitet sein, mit anderen Dingen in meinem Leben umzugehen? Weil es wird ja immer mal wieder was passieren. Mhm. Also Resilienz heißt nicht, das ist immer das, was wir ganz deutlich machen möchten, dass alles super ist und dass man nur noch so auf der Blumenwiese durch sein Leben schwebt, mit dem Blumenkranz im Haar so ungefähr. So ist es nicht, sondern es geht darum, mit dem, was das Leben uns halt so gibt und vor die Füße schmeißt, gut umgehen zu können.
Und es ist doch, glaube ich, ein Begriff, kommt der nicht aus der Physik oder so? Das weiß, habe ich mir mal gemerkt, genau. Das ist diese Dehnbarkeit, also wie dehnbar ein Begriff, ein Material ist oder so, bedeutet. Das finde ich auch ein schönes Bild, was für mich auch was mit, gar nicht Anpassungsfähigkeit im Sinne des Angepasstseins, ne, was ja auch ein Fluch, sag ich mal, weiblicher Sozialisation ist, sondern eher von Flexibilität sozusagen und ne, wie fließe ich sozusagen um die Widerstände vielleicht auch des Alltags. Das ist so auch mein Bild dafür. Mhm. Ich bin ja aber bei weiß Gott keine Resilienz-Expertin. Deswegen kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was das eben auszeichnen. Es gibt ja so verschiedene Resilienzfaktoren.
Genau.
Und was verbirgt sich hinter diesem Wort dann noch weiter?
Also es verbirgt sich, wie du gerade am Anfang auch gesagt hast, total viel dahinter. Es ist eigentlich ein unendliches Feld, über das man tagelang jetzt referieren könnte. Mhm. Aber ganz kurz gesagt, oder das, was vielleicht so das Ganze am besten zeigt, es gibt eben Resilienzfaktoren oder Resilienzschlüssel, wo auch eben die Forschung tatsächlich gezeigt hat, dass wenn ein Mensch diese Faktoren trainiert oder einübt in seinem Leben oder gut ausbildet, dann wird er damit resilienter. Das heißt, dann kann er immer, immer besser das Immunsystem seiner Seele stärken. Er kann immer besser mit den Dingen, die ihm so entgegenschwappen, umgehen. Oder wie du gesagt hast, immer besser so. Ja, vielleicht, ich stelle mir jetzt gerade so vor wie so ein Wasser, ne, und dann kommt da der Stein und dann schwappt man da wieder rum. Also kann immer besser mit diesen Dingen umgehen. Und es gibt verschiedene Modelle der Resilienzfaktoren. Wir arbeiten mit 7 Resilienzfaktoren. Ich weiß nicht, soll ich sie alle mal aufzählen oder soll ich bewusst jetzt mal?
Ja, okay. Alle wenigstens schon mal gehört.
Genau. Also das ist zum einen die Lösungsorientierung. Dann ist es der Optimismus. Dann ist es das Thema, es gibt so 2 Begriffe dafür, Opferrolle verlassen. Das klingt immer so ein bisschen, geht so. Man könnte auch sagen Selbstwirksamkeit, das ist ein bisschen schöner. Dann Verantwortung, Verantwortungsübernahme steckt da dahinter und aber auch Verantwortung abgeben. Dann ist es das Thema Akzeptanz. Das Thema Netzwerk, wie gestalte ich mein Netzwerk? Und das Thema Zukunftsorientierung. Also welche Ziele habe ich, wo will ich hin in meiner Zukunft? Also das sind so die 7 Resilienzschlüssel, wenn man mal so Überschriften drüber stellt, mit denen wir arbeiten. Und unter denen kann man sich so vorstellen, das klingt ja erstmal so ein bisschen abstrakt, diese Begrifflichkeiten, unter denen steckt dann wieder ganz, ganz viel. Also man kann sich mit jedem einzelnen Resilienzschlüssel beschäftigen, kann zu jedem einzelnen Resilienzschlüssel wirklich ganz alltagspraktische Übungen auch in sein Leben einbauen und damit wirklich diese Schlüssel aufbauen. Und der eine hat vielleicht ein Profil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo er sagt, okay, Lösungsorientierung bin ich eigentlich schon ganz gut. Dafür ist vielleicht mein Netzwerk noch nicht so, dass es mich gut durch mein Leben tragen kann. Und dann kann man eben genau da ansetzen und sagen, okay, du möchtest an deinem Netzwerk noch arbeiten, was kann man da tun? Genau, also so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ja. Dann tariert man das so ein Stück weit aus und schaut natürlich im Optimalfall, das wird nie im Leben so sein, wäre alles irgendwie bei 100%, aber dass im Optimalfall von jedem Schlüssel einige Fähigkeiten da sind.
Wir können es ja vielleicht auch mal an einem Beispiel machen, weil ich finde es auch spannend, einfach darüber zu sprechen, was tun wir denn da genau für die jeweiligen Schlüssel? Weil was ja auch feststeht, ist, dass wir die alle eben trainieren können oder ausbauen können, wie du gesagt hast. Und um sich vielleicht konkreter vorzustellen, können wir ja vielleicht mal das Beispiel nehmen von Veränderungen, die immer wieder passieren, ne, im Leben mit Kindern. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, zum Beispiel sowas wie ein Abschied aus der Kita, ein Abschied aus der Schule oder einer Schulzeit, einer bestimmten Schulabschnitt. Es kann aber ja auch Abschied von einer anderen nahen Bezugsperson sein oder ein Umzug oder so, ne? So die Dinge, die halt ja im Leben, im Familienleben passieren, für die man sich vielleicht auch entscheidet, aber auch nicht für alle davon. Und mit diesen Veränderungen müssen wir immer wieder umgehen.
Ja.
Da könnten wir jetzt ja auch wieder verschiedene der Schlüssel wahrscheinlich haben, die uns da stärken. Wir können ja mal einen rausgreifen. Du kannst ja mal spontan sagen, welcher dir da als erstes einfallen würde. Und ein konkretes Beispiel, was könnte man da eben tun, um einen dieser Schlüssel zu üben? Oder vielleicht dass wir so ein paar Beispiele haben.
Mhm. Gerne. Also wenn wir so an das Thema Veränderung denken, das war ja gerade dein Beispiel. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das kennen wir ja alle. Es verändern sich ja ständig Dinge. Gerade mit den Kindern und bei den Kindern. Und wir gehen halt so oder so damit um. Mhm. Und mir fallen da jetzt tatsächlich zwei Schlüssel ein, mit denen wir da gerne arbeiten. Und zwar ist es zum einen der Schlüssel der Akzeptanz und der Schlüssel der Lösungsorientierung.
Mhm.
Das sind zwei Schlüssel, die wirklich sehr Hand in Hand da gehen, wo man sich zum Teil so ein bisschen entscheiden darf, auch welchen wähle ich denn jetzt? Also Beispiel, ich nehme einfach mal jetzt mein Beispiel, weil wir gerade vorhin auch drüber gesprochen haben. Mein Sohn hat jetzt heute seinen letzten Tag in der Grundschule.
Mhm.
Und ich habe gerade schon gesagt, er war total aufgeregt heute früh. Ich bin auch ziemlich nervös schon, weil die dann heute noch aus der Schule so feierlich ausziehen mit Musik und alle heulen und so weiter. Also es wird einfach sehr emotional werden. Und ich habe gestern dann gemerkt, dass mich das schon auch sehr trifft, gerade weil wir auch Abschied nehmen von einer Einrichtung, die uns jetzt fast 12 Jahre lang begleitet hat, Krippe, Kindergarten und Hort. Und das ist einfach eine Veränderung für die ganze Familie, für meinen Sohn und für uns anderen auch. Und jetzt gibt es immer bei solchen Themen, die für uns eine Herausforderung darstellen, im Grunde genommen, also wirklich ganz, ganz stark runtergebrochen, zwei Möglichkeiten. Oder eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist, ich bleibe in meiner Trauer, vielleicht in meinem Frust, in meinem, ich weiß gar nicht, Angst auch vielleicht, dass was da jetzt Neues kommt und oh Gott, wie wird mein Sohn damit umgehen? Wie können wir das als Familie abfangen? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also eher so dieses Frustige und Angstbesetzte, was auch völlig in Ordnung ist. Die zweite Möglichkeit wäre, ich überlege mir, gibt es etwas daran, was ich sowieso nicht verändern kann? Also gibt es irgendeinen Aspekt an dieser Sache? Und da kann man ganz klar sagen, ja, in dem Fall. Weil ich kann das ja nicht verändern. Also ich könnte ihn jetzt noch mal ein Jahr in der Schule wiederholen lassen, macht keinen Sinn.
Der Abschied kommt früher oder später.
Genau, der Abschied wird sowieso kommen.
Ja.
Und da ist eben die Akzeptanz so ein ganz, ganz wertvoller Begleiter. Und das klingt so einfach, ja, akzeptier doch die Situation. Es ist aber im Alltag wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und jetzt habe ich hier ein Beispiel mit einem Schulabschied, aber es gibt ja noch viel, viel krassere Sachen einfach. Zum Beispiel Krankheiten.
Ja. Ja.
Oder irgendwelche Unglücksfälle im Leben oder einfach Situationen, die uns vielleicht Tag für Tag für Tag immer wieder nerven und unser Nervenkostüm angreifen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, welchen Einfluss habe ich auf die Situation? Mhm. Kann ich wirklich jetzt diese Situation beeinflussen im Sinne von verändern? Und wenn die Antwort ist nein, dann ist letztendlich die Möglichkeit, die ich habe, die Akzeptanz. Also, dass ich eben ganz klar weiß, ich kann dass ich mich entscheide, das ist der Punkt, für eine Nicht-Veränderung. Ich entscheide mich dafür, diese Situation nicht zu lösen und nicht zu verändern.
Mhm.
Die dritte Möglichkeit wäre die Lösungsorientierung. Also, was kann ich verändern an der Situation? Also, gibt es vielleicht Aspekte an der Situation, auf die ich Einfluss nehmen kann? Und wie könnte ich das lösen? Also wie könnte ich diesen Einfluss nehmen? Und das wäre jetzt in dem Beispiel zum Beispiel, okay, wie kann ich meinen Sohn, wenn ich weiß, wir sind danach wahrscheinlich irgendwie beide ziemlich durch, wie könnte ich ihn oder wie können wir uns gemeinsam vielleicht so ein bisschen was Gutes tun oder uns so ein bisschen abfangen aus dieser ganzen Emotion. Können wir vielleicht noch irgendwas Schönes machen, danach ein Eis essen gehen oder einfach nach Hause gehen und ein bisschen kuscheln oder was auch immer. Und dann habe ich diesen Einfluss wieder. Dann habe ich diese Lösungsorientierung wieder drin. Und wenn man diese Unterscheidung mal verstanden hat, zwischen Akzeptanz und Lösungsorientierung und wann kann ich was anwenden, dann nimmt es ganz, ganz vielen Frauen, das kennen wir so aus unseren Kursen, eine riesige Last von den Schultern, weil sie auf einmal merken, ich muss nicht alles verändern. Und es ist okay, wenn ich bestimmte Dinge nicht verändern kann und dann kann ich die auch akzeptieren. Und dann ist es gut, so wie es ist. Und was auch noch dabei wichtig ist, wir können auch gerne bei diesem Beispiel eben dabei bleiben, ist das Thema Optimismus. Denn ich habe ja vorhin auch schon gesagt, da spielen ja viele Gefühle mit rein. Angst, Sorge, was passiert jetzt? Neue Schule, oh Gott, schafft er das? Wie geht's weiter? Denn ich dachte früher tatsächlich selber, man wird geboren als Optimist oder Pessimist. Das war so wirklich meine Annahme. Und das ist nicht großartig veränderbar. Das ist so eine Charaktereigenschaft. Ich habe aber inzwischen erfahren, dass man auch den Optimismus sehr, sehr gut trainieren kann. Also ich würde sagen, dass ich früher eher eine Pessimistin war. Ich habe eher die Dinge so ein bisschen mit viel Sorge betrachtet und eher ein bisschen dunkler betrachtet und habe mir ausgemalt, was alles passieren könnte. Und inzwischen bin ich tatsächlich meistens, auch nicht immer, aber meistens eher die Optimistin und denke mir, ja, das wird schon. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es wird schon. Und wie können wir das jetzt an dem Beispiel trainieren? Es gibt eine Methode, die würde ich gerne hier vorstellen. Und da kann auch jede, die zuhört, gerne mal mitmachen, wie wir eben den Optimismus trainieren können. Und vielleicht dann eben weniger sorgenvoll, weniger mit Angst, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr Zuversicht so in die Zukunft gucken können. Und die nennt sich die A-Z-Liste. Und da kann jetzt jede, die zuhört, gerne sich einmal ein Blatt Papier holen.
Ich mache mit.
Und einen Stift, genau, gerne. Und da alle Buchstaben von A bis Z untereinander hinschreiben. Wenn es nicht alles untereinander hinpasst, dann einfach zwei Spalten machen. Aber das komplette Alphabet so aufschreiben. Wer nicht so schnell ist wie Hannah, der kann auch Pause drücken. Ja. Genau, und wenn du damit fertig bist, dann fülle doch einmal diese Liste mit Antworten auf die Frage, was stärkt mich? Was stärkt mich?
Mit jedem Buchstaben sozusagen.
Mit jedem Anfangsbuchstaben ein Wort. Und da können jetzt Situationen auftauchen. Da können Dinge wie zum Beispiel, ich habe vorhin erzählt, der Wald. Bei mir steht immer bei W Wald. Da können Personen auch auftauchen. Also was stärkt dich?
Ah ja.
Genau, ich glaube, das dauert jetzt relativ. Du kannst ja mal zwei, drei Sachen hinschreiben, Hanna.
Ja, ja.
Und ich jeder, der gedacht, zuhört,
fallen
kann
mir direkt
mal
Personen ein, fallen mir auf jeden Fall, genau. Aber auch Tätigkeiten ein oder Dinge sozusagen, genau, wie du sagst, wie so der Wald oder genau das Meer, die Stille, sowas. Genau.
Ja. Und das ist ganz, ganz spannend, weil wir in dem Moment erstmal beide Gehirnhälften aktivieren, weil wir einerseits dieses Strukturierte durch diese A-Z-Gruppierung haben und zum anderen aber wirklich frei assoziieren können zu diesen Buchstaben. Und da kommen oft Dinge hoch, an die wir uns bewusst, wenn ich dich einfach fragen würde, was tut dir denn gut, kommen vielleicht zwei, drei Standardsachen, aber in dieser Liste kommen eben Dinge hoch, die du vielleicht so bewusst schon lange auch nicht mehr gemacht hast.
Ja.
Und das ist ganz, ganz toll, weil du kannst dann mit dieser Liste, und das trainiert tatsächlich deinen Optimismus, du kannst dir sozusagen Glücksmomente in deinen Alltag einplanen. Wenn bei dir jetzt drin steht Wald und oder bei mir und ich mir überlege, wenn ich jetzt das tatsächlich mal überlege, wann war ich denn das letzte Mal im Wald? Ja, ist schon ein bisschen her, ehrlich gesagt. Obwohl es mir doch eigentlich so gut tut und so viel Kraft gibt, könnte ich mir jetzt überlegen, okay, wann möchte ich denn vielleicht mit meinen Kindern, mit meiner Familie oder auch mal alleine in den Wald gehen? Und mir sozusagen ganz aktiv, auch ganz selbstwirksam, da überschneiden sich jetzt auch wieder die Schlüssel, so kleine Momente in meinen Alltag einplanen, die für mich Glück bedeuten und die tatsächlich dann auch den Blick auf Positives wieder schärfen. Wir könnten nämlich dann auch wieder sagen am Abend, sammel doch mal deine 3 Glücksmomente. Das ist, glaube ich, so eine ganz bekannte Methode, die aber auch tatsächlich wissenschaftlich erwiesen wirkt. Es wirkt immer so ein bisschen platt, aber es wirkt tatsächlich, sich am Abend dann auch wieder aufzuschreiben, was war denn heute schön? Was war denn mein schönster Moment heute? Und so werfen wir einmal so im Vornherein den Fokus drauf, was tut mir denn gut, und dann vielleicht sogar noch im Nachhinein überlegen wir uns, okay, was war denn heute schön? Und so entwickelt sich ein anderer Fokus in unserem Gehirn. Und wir entwickeln peu à peu, wenn wir das eine Zeit lang machen, das geht natürlich nicht, wenn wir jetzt einmal die Liste schreiben, sondern das ist wirklich über Monate, über Wochen, Monate hinweg, wenn wir das regelmäßig machen, entwickeln wir einen anderen Blick aufs Leben und können damit schon ein Stück mehr Optimismus auch trainieren, indem wir eben den Fokus anders setzen in unserem Leben. Und vielleicht noch ein Tipp dazu. Dieses Thema, was war denn heute schön, mache ich mit meinen Kindern
zusammen. Ich wollte zusammen. Sagen, wir machen das auch beim Abendbrot meistens. Oder
ja, wir auch.
Beim Einschlafen, aber oft machen wir es beim Abendbrot. Ja. Irgendwie so, na, was war denn heute irgendwie ein schöner Moment, worüber hast du dich gefreut, worüber hast du gelacht oder so. Ne? Das ist auch irgendwie ein nettes, also einfach als Thema. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen aufs Alter der Kinder drauf an, was die gerade so erzählen wollen. Da freut man sich. Ja,
da kommen manchmal auch Sachen, wo man sich denkt so, hä? Okay, alles klar. Voll. Aber ist ja schön. Ich meine, jeder filtert halt das für sich raus, was er halt erlebt hat.
Und wenn dann auch manchmal erstmal kommt, was war alles doof, ist das ja auch total wichtig. Also, wie du gesagt hast, ne, dann kommt halt erstmal raus, worüber habe ich mich hier geärgert oder was fand ich alles doof? Oder je nachdem, meistens erinnern sich Kinder ja auch als allererstes das, was wo 5 Minuten war. Das ist dann noch so präsent. Und dann kann man mal gucken, ah ja, was war denn eigentlich noch so los? Ne? Und ich finde auch, das hilft einem auch selbst natürlich total, das zu reflektieren.
Total. Und wir fragen tatsächlich, Entschuldigung, Hanna, auch beides. Also was war heute das Blödste und was war heute das Schönste? Jetzt sind unsere Kinder ja schon sozusagen jetzt, ab heute, beide aus der Grundschule raus. Ja. Aber und die können das jetzt auch inzwischen schon gut reflektieren, aber dass eben klar ist, es darf beides da sein. Und auch wenn was blöd war, war ja trotzdem heute auch was Schönes. Also absolut. Es ist beides da. Und dann das, was ich gesagt habe, so im Vornherein schon den Fokus auf das Positive zu legen. Mein Sohn fährt jetzt zum Beispiel ins Zeltlager, habe ich vorhin erzählt. Und ich habe heute früh, weil er total aufgeregt auch deswegen war, zu ihm auch gesagt, auf was freust du dich denn am meisten? Und dann hat er eben auch gesagt, ja, die hier meine Freunde und das und das und wir gehen ins Schwimmbad und so weiter. Und dann setzen wir auch schon so einen Fokus wieder auf diese positiven Dinge und entwickeln peu à peu, à peu, kleinen Baby-Steps, so einen Optimismus weiter.
Gibt's was, was du jetzt erstmal unabhängig davon, welche Resilienzschlüssel es betrifft, etwas, was du jeden Tag machst, wie du das gesagt hast mit der dem Ritual mit deinen Kindern? Gibt es was, was du nur für dich jeden Tag tust?
Ja, also was ich tatsächlich jeden Tag tue, ist das Thema Atmen. Also ich meine, wir atmen alle, aber ich meine damit das bewusste Atmen, weil mir das total hilft, auch seit dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, nah bei mir zu bleiben. Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt über diesem ganzen Thema Resilienz, ist so die Achtsamkeit und dieses bei sich bleiben und nicht den Draht zu sich zu verlieren. Ich hatte letztens mit einer Mutter auch ein Gespräch, die bei uns im Glücksheldin-Programm ist, und die hat das auch so eindrucksvoll beschrieben, dass die hat 4 Kinder und hat eben so irgendwann gar nicht mehr gewusst, wer bin ich eigentlich in dieser ganzen Sache? Wo bin ich da und wer bin ich und was will ich eigentlich? Also solche Dinge wie diese A-Z-Liste waren für die erstmal total schwer, weil die auch gar nicht mehr wusste, was stärkt mich, ja, keine Ahnung mehr. Und deswegen finde ich das so als Grundlage absolut wichtig, so diesen Kontakt zu sich erstmal wieder herzustellen. Und ich kann das inzwischen sehr, sehr gut durch bewusstes Atmen. Und das hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich dann da, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde da sitzen und meditieren und irgendwelche Atemübungen machen. So ist es gar nicht bei mir, sondern das ist wirklich, sind ganz, ganz kleine Dinge. Das ist eben so, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt gerade auch total nervös. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel, weil mein Sohn wie so ein Flummi durch die Gegend springt und heute irgendwie zig Sachen anstehen, dass ich dann, wenn ich gerade in der Küche stehe, mal kurz die Augen zumache, mal in mich reinhorche und 3 tiefe Atemzüge in meinen Bauch reinnehme und dann wieder so zurückkomme. Mhm. Und dann bin ich aber schon wieder in so einem ganz anderen Modus und kann wieder bewusster wahrnehmen, was ich vielleicht auch gerade brauche, was ich gerade möchte, wie ich jetzt gerade reagieren möchte auf diese ganze Aufregung im Außen und kann wieder besser oder selbstwirksamer entscheiden auch, was ich eigentlich gerade, wie ich gerade agieren möchte. Oder ja genau, agieren und nicht reagieren. Genau.
Ja.
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 Und vielleicht ist dazu noch schön, Hannah. Ja. Wir mögen sehr, sehr gerne, Olivia und ich, dieses Thema der sogenannten informellen Achtsamkeit. Das ist eben im Gegensatz zu dieser formellen Achtsamkeit, die ja unbestritten super ist, eben Meditationen machen, Achtsamkeitsübungen machen, wo wir aber halt die Erfahrung gemacht haben, dass vielen Müttern das schwerfällt, das wirklich tagtäglich in ihr Leben zu integrieren. Mhm. Einfach aus Zeitgründen, aus Lebensgestaltungsgründen, aus sonstigen Gründen. Und wir sind deswegen riesiger Fan von dieser informellen Achtsamkeit, was bedeutet, ich baue mir eben diese Mikro-Achtsamkeitsmomente in meinen Tag ein. Das heißt zum Beispiel, für uns ist beide so ein Anker der Wasserkocher. Mhm. Ich stehe am Wasserkocher und ich trinke total viel Tee, mache mir mein Wasser für einen Tee. Und dann dauert es ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, 1-2 Minuten oder so, bis das Wasser kocht. Was machen wir normalerweise? Wir fangen an, noch die Spülmaschine schnell einzuräumen, auszuräumen, irgendwelche Sachen abzuwischen oder was auch immer. Mhm. Oder schnell noch aufs Handy zu gucken. Und für mich ist das gerade so ein Ankerpunkt, wo ich sage, stopp, Moment mal, kurzen Schritt zurückgehen, Augen zumachen oder auch aus dem Fenster gucken, in irgendeinen Baum rein oder was da auch immer ist. Und einfach mal tief zu atmen. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, weil wir alle total drauf gepolt sind, machen, 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 machen. Mhm. Und dann aber diese kleinen Momente zu nehmen, wo man mal so kurz aussteigt, das wirkt enorm. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die belegen, dass die informelle Achtsamkeit ganz genauso wirkt wie die formelle. Also sozusagen, ob du jeden Tag dich eine Stunde hinsetzt und meditierst, das ist super, das kann man auch machen. Aber wenn du auch sagst, das kann ich gerade nicht aus verschiedenen Gründen, dann ist es auch super gut, eben diese kleinen Momente in den Alltag einzubauen. Mhm. Einfach zum Beispiel mal tief zu atmen oder dir mal zu überlegen, was stärkt mich in so einem Moment?
Ja, absolut. Das ist total der wichtige Hinweis, weil genau das ist ja das Problem eben von vielen Eltern, insbesondere Mütter, dass sie eben nicht diese extra Zeit haben und sich zu fragen, ne, was mache ich sowieso, wie kann ich das, also welche Ankerpunkte kann ich mir setzen, wie kann ich innehalten? Also das ist ja genau dieses Rausgehen aus diesem Machen und Tun, das es nun mal braucht. Ne? Also ich meine, ohne das geht's zum Glück nicht.
Ja.
Und ich finde zum Beispiel auch total hilfreich, Übergangszeiten zu nutzen, also oder ne, diese Wechselmomente, wenn zum Beispiel genau morgens Kinder das Haus verlassen haben oder man sie irgendwo hingebracht hat. Man geht ja meistens irgendwo oder fährt oder so, ne, irgendwie oder genau, es gibt einen kurzen Moment der Stille oder des Wechsels zwischen so bestimmten Modi, ne, Care-Arbeit, Erwerbsarbeit und wieder zurück oder so, ne, dann, das finde ich, das haben Eltern ja immer wieder im Laufe des Tages und insbesondere, wenn man jetzt, also Mütter haben diese Wechsel meistens ja noch viel häufiger als Väter und, da zu gucken, was mache ich eigentlich in diesen Wechselzeiten? Ne? Das finde ich zum Beispiel, es ist einer meiner Ankermomente. Ja. Mhm. Das finde ich zum Beispiel was total viel verändert, um so bewusst den Modus zu switchen und auch zu wissen, wo bin ich gerade, was beschäftigt mich gerade und wirklich ne, dafür zu sorgen, darüber ganz da zu sein und nicht immer noch halb bei dem, was eben vorher war. Ne? Ich finde, das sind auch so Strategien, das fällt mir dabei ein. Aber ich finde es auch eine total schöne Idee, dieses, genau, der Wasserkocher, während die Kaffeemaschine durchläuft, beim Zähneputzen. Genau.
Oder der Computer fährt hoch. Ne? Das hatten wir auch schon, dass Frauen sowas gesagt haben.
Ja.
Oder ich dusche, also wenn man schon allein duschen kann, wenn nicht das Kind noch irgendwie daneben hockt. Ich nutze mal die Dusche, um nicht schon im Kopf die Einkaufsliste durchzugehen oder whatever. sondern um wirklich mal dieses Wasser zu spüren oder um eben, also bei mir ist es immer wieder der Atem, auf den ich zurückkomme, mal so ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Bewusst mit den Sinnen wahrnehmen, das ist auch sowas, was einen so zurückbringt. Ich weiß nicht, was machst du, Hannah, in diesen, wenn du so eine Übergangszeit hast?
Das sind auch verschiedene Dinge tatsächlich. Also oft ist es wirklich auch ein körperliches Innehalten, also ne, dass ich mich bewusst hinsetze oder sogar lege teilweise, also aufs Sofa oder aufs Bett lege, weil das einfach diese Handlungsfähigkeit noch mehr bremst. Ne? Mhm. Und dann atme, also geht es bei mir auch über den Atem und auch das Wahrnehmen, was, ja, was mich gerade so beschäftigt, ist dann für mich irgendwie wichtig, das zu sortieren und zum Beispiel eben ne, sowas wie Sorgen oder ja, irgendwie Gedanken, Mental Load an sich natürlich, aber eher sozusagen Gedanken, die mich belasten, wahrzunehmen und zu sortieren. Oder eben auch wahrzunehmen, ah ja, es ist alles gerade richtig gut. Ne? Also auch das ist ja wichtig, wahrzunehmen. Es ist alles in Ordnung und ich kann trotzdem innehalten und mich darüber mal kurz freuen, mich anerkennen, wertschätzen. Also das ist auch oft sowas, wo ich dann ne, sozusagen mir kurz innerlich auf die Schulter klopfe für das, was gerade so passiert ist oder was ich in den letzten zwei, drei Stunden so bewerkstelligt habe. Aber genau, Dusche finde ich auch ein gutes Beispiel, habe ich ja, mache ich auch. Eher dieses, genau, Wahrnehmen, wie das Wasser sozusagen über meinen Körper rinnt, wie es meinem Körper überhaupt geht. Also ne, überhaupt so wahrnehmen, gibt es irgendwo Wehwehchen zum Beispiel oder nicht? Wie verspannt bin ich eigentlich? Also ja, wirklich so in den Körper. Oder was ich auch teilweise mache, ist tanzen. Also Musik anmachen, eine Runde tanzen. Oder wenn ich auf dem Fahrrad bin zum Beispiel, dann mache ich es auch manchmal, dann kann ich ja nicht tanzen, aber dann kann ich Musik hören oder eben auch einfach dieses bewusste Einchecken in meinen Körper. Genau.
Ja, super Beispiele auch. Und das ist, was du beschreibst, das ist für mich mega Selbstwirksamkeit. Weil du hast sicherlich auch im Laufe des Tages nicht alles im Griff und kannst nicht vorhersehen, was wird als nächstes passieren.
Weiß Gott nicht. Ja,
genau. Also für jeden, der dich nicht sieht, du hast gerade ganz fest den Kopf geschüttelt. Ja. Und doch kannst du diese Momente eben selbstbestimmt und mit Selbstwahrnehmung und mit viel Selbstwirksamkeit dann gestalten. Und auch wenn das nur mal 30 Sekunden sind. Also ich erinnere mich auch an so Situationen, ich habe eine Zeit lang meine Kinder mit dem Auto zum Kindergarten fahren müssen und dann habe ich eigentlich immer und abholen müssen, bevor ich die dann abgeholt habe, nochmal so wirklich mit den Händen am Lenkrad, nochmal so Augen zugemacht und einfach ein paar Mal tief durchatmen und so, okay, wie du sagst, dieser Übergang, ich gehe jetzt von meinem Angestellten-Dasein, von meiner Erwerbsarbeit über in die Care-Arbeit. Ich treffe jetzt gleich meine Kinder. Wie fühle ich mich dabei? Okay, kurzer Check-in. Wie geht's mir? Alles klar, los geht's.
Ja.
Und es ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Und bei all dem, was wir nicht beeinflussen können, ist das was, was wir in die Hand nehmen können. Und das ist für mich so Selbstwirksamkeit auch.
Absolut, ja. Mhm. Ja, viele schöne Beispiele. Und vielleicht da, wo wir angefangen haben, ne, bei der Erschöpfung, die du beschrieben hast und diesem Moment, in dem du realisiert hast, okay, so geht es nicht weiter. Das ist ja etwas, was vermutlich ja erschreckend viele Mütter, Eltern kennen, weil Mutterschaft eben einerseits körperlich, aber auch mental so fordernd ist. Und selbst wenn die noch nicht an diesem Punkt unbedingt sind, ne, aber sozusagen die Anzeichen dafür spüren, die hast du ja damals gar nicht so richtig wahrgenommen vielleicht oder immer wieder weggeschoben.
Ja.
Was würdest du der Kathi von damals sagen, wenn du ihr noch was sagen könntest?
Und das kannst du ja schon
das sagen. Wie immer wieder, denke ich gerade. Es ist ja so, ne? Wir können uns ja auch immer wieder an unser Vergangenheits-Ich eigentlich richten, um das auch sozusagen uns selbst darüber zu stärken. Ne?
Ja, also das eine wäre, glaube ich, ich habe wahnsinnig viel Mitgefühl mit dieser Kathi von damals, weil die wirklich kämpft. Also die ganze Zeit eigentlich kämpft, irgendwie so das alles hinzukriegen. Und ich glaube, was ich ihr sagen würde, ist eben dieses Innehalten. Halt mal einen Moment inne. Halt mal einen Moment inne und atme mal durch. Und frag dich mal, weil das war so meine Hauptfrage, die ich mir dann die ganze Zeit gestellt habe, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Was ist wirklich wichtig? Und letztendlich kam ich ja dann damals auch drauf, dass ich gesagt habe, diese Arbeit und diese ganzen tausend Dinge, die ich irgendwie gedacht habe, machen zu müssen, das war gar nicht so das Allerwichtigste in meinem Leben, sondern es war eben, geht's meiner Familie gut? Geht's mir gut vor allem? Sind wir gesund? Oder wenn wir nicht gerade gesund sind, was können wir da machen? Das sind ja eigentlich die Dinge, um die es geht im Leben. Was möchte ich in meinem Leben? Was will ich denn eigentlich noch? Also ich habe zum Beispiel inzwischen auch so eine Bucketlist für mich erstellt, wo drauf steht, was ich in meinem Leben einfach noch machen möchte und was mir wirklich wichtig ist, also woran mein Herz dann auch hängt. Und ich glaube, das jetzt zurück zu deiner Frage, ist das, was ich ihr sagen würde. Halt mal inne, atme mal tief durch und frag dich, was wirklich wichtig ist. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das damals gekonnt hätte. Mhm. Vielleicht hat sie es auch gebraucht, ne? dass einmal so die Wand kam. Aber ja, das würde ich ihr sagen.
Und für alle Mütter, die das interessiert, sich mit dem Thema Resilienz weiter zu beschäftigen und die jetzt neugierig geworden sind, hast du ja zusammen mit Olivia ein Programm. Magst du da ein bisschen erzählen, worum es da geht und wo man mehr dazu findet?
Ja, sehr gerne. Also wir haben inzwischen ein viermonatiges Programm. Das nennt sich auch das Glücksheldin-Programm, weil unsere Firma heißt Glücksheldin. Und da ist beinhaltet, also das Zentrum stellt sozusagen ein, auch krankenkassenzertifizierter übrigens, achtmoduliger Kurs dar, in dem es um diese Resilienzschlüssel geht, über die wir gerade gesprochen haben. Also jedes Modul, das eine ist ein Einführungsmodul, jedes Modul beschäftigt sich intensiv mit einem der Resilienzschlüssel und bringt eben zu jedem Resilienzschlüssel ganz, ganz konkrete Übungen und ganz, ganz konkrete Möglichkeiten, das in den eigenen Alltag sofort auch zu übertragen. Step by step by step, klar. Also wir sind Fan von kleinen Schritten, weil alles geht sowieso nicht. Aber so über diese vier Monate hinweg, die eben auch noch beinhalten, dass wir die Frauen ganz intensiv in live treffen, live online treffen, begleiten, dass wir eine Community haben, in der ein ganz, ganz reger, toller Austausch auch zwischen den Frauen stattfindet und uns. Also wir sind jedes Mal, es geht dir wahrscheinlich auch so, Hannah, irgendwie total, baff ist jetzt das falsche Wort, aber wir sind jedes Mal wieder gerührt, was wir da für tolle Frauen irgendwie in diesem Programm haben, was die alles wissen und was die alles da mitbringen, das ist immer Wahnsinn. Und im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass wir in vier Monaten peu à peu trainieren, unsere Resilienz aufzubauen. Wir arbeiten auch noch mit dem multimodalen Stressmanagement. Das heißt, wir arbeiten auf drei Ebenen, wie wir den Stress angehen. Das ist sozusagen auch noch so mit beinhaltet, weil man eben weiß, dass es damit besonders effizient ist und besonders gut funktioniert. Mhm. Und dann ist nach den vier Monaten im Endeffekt idealerweise, diese Mutter fühlt sich gelassener einfach in ihrem Leben, selbstbestimmter, weil sie eben mehr wieder selber entscheiden kann, wie möchte ich jetzt damit umgehen, wie möchte ich jetzt reagieren. Wir haben es auch ganz, ganz oft, dass uns Frauen spiegeln, das hat einen enormen Einfluss auch auf die Beziehung zu den Kindern und wenn es einen Partner gibt, auch zum Partner, zur Partnerin. Also sozusagen, das strahlt auch so ein bisschen weiter. Und wir haben Experten dann immer da, die zu bestimmten Themen sprechen. Ich mache regelmäßig Entspannungspausen. Also ich bin inzwischen auch ausgebildete Atemtrainerin und mache eben Atempausen mit den Frauen regelmäßig, dass sie eben zur Ruhe kommen können. Also es ist ein ganz, ganz buntes Programm über vier Monate, das einfach diese Frauen stärkt. Und man findet uns unter glücksheldin.de und unter, selber mal drauf schielen, Coaching findet man dann unser Programm. Genau. Mhm.
Alles klar, ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, dann muss keiner das suchen.
Genau, und wenn jemand Lust hat und sagt, ich möchte die beiden mal erstmal so kennenlernen, dann haben wir auch immer wieder Webinare, zum Beispiel eines am 13. Oktober am Abend. Das heißt auch so schön gelassene Mutter, glückliche Familie. Und da geht es eben genau um das Thema. Also es geht wieder um die Resilienz, es geht wieder um die drei Ebenen, auf denen wir Stress angehen können. Und wir geben eben schon auch in dem Webinar so kleine Schritte mit, was man konkret als Mutter tun kann.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich verlinke das alles und wünsche allen, die das sozusagen, die das erreicht und die wahrnehmen, dass da ganz schön viel Stress ist, dass sie genau das richtige Programm sozusagen finden oder die richtige Strategie für sich eben damit umzugehen und damit es nicht ganz so zugespitzt sozusagen kommen muss, wie es dir passiert ist.
Genau.
Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke auch.
Die schöne Inspiration und die Anregungen, die sicherlich alle aus diesem Gespräch mitnehmen können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Hannah, für das schöne Gespräch.
Ja, wenn du mehr von Kathi erfahren möchtest, dann ist der Link zu dem genannten Webinar in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, sehr, wenn du in den nächsten Feminist Motherhood Circle kommst. Man kann sich nur einmal im Jahr anmelden. Das ist gerade jetzt bis zum 11. Oktober. Der Link auch dafür ist in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Liebe Grüße und bis in 2 Wochen.